Breitband Topic.
Computerspiele sind seit langem in der Diskussion. Entweder werden sie verteufelt, weil man glaubt, dass sie gewalttätig oder abhängig machen, oder aber sie werden gelobt, weil sie die Kreativität von Kindern und Jugendlichen anregen könnten. Eigentlich eine ziemlich langweilige, weil fruchtlose Debatte, so könnte man Stefan Günzel, Bildwissenschaftler an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, zusammenfassen. Günzel erforscht die Bildwelten oder anders gesagt die Bildlichkeit von Computerspielen. Warum? Dazu gleich. Zunächst wollen wir hören, wie Bilderwelten in Computerspielen entstehen. Lars Überland hat den Spieleentwicklern in der Berliner Games Academy, wo die Landschaften von morgen entworfen werden, über die Schulter geschaut.
Also Wolken sind oft gar nicht da. Man nimmt sich diese Welt, die man gebaut hat, stellt eine riesengroße Käseglocke drüber und klebt an das Innere dieser Käseglocke ein Bild von einem Himmel. Und für 90% der Fälle reicht das.
Ein großer, heller Raum in einem dieser hübsch sachlich modernisierten Altbauten, wie man sie entlang der Spree im alten Ostteil der Hauptstadt überall findet. Darin Sitzpulte für Schüler. Beinahe ein ganz normales Klassenzimmer, nur dass auf jedem Pult ein ziemlich großer Bildschirm steht. Gelehrt wird in diesem Klassenzimmer nämlich, wie man künstliche Welten herstellt für Computerspiele. Und auf dem Stundenplan steht beispielsweise Zeichnen und Modellieren mit Ton, nur dass das hier Art und Sculpturing heißt. Außerdem Photoshop, Texturing Basics und Modeling Basics. Ah ja.
Es gibt sehr viele Architekten in der Spieleentwicklung, aber das ist halt ähnlich wie bei Filmen auch, dass Realität nicht unbedingt erwünscht ist. Weil ein reales Haus könnte auch sehr langweilig aussehen.
Patrick Lehrmann ist Dozent an der Games Academy in Berlin und selbst Spieledesigner der Firma Radon Labs in Halle.
Langweiligkeit der Realität versucht man natürlich bei Spielen dann irgendwie auszugrenzen. So. Also je nachdem, in so einem Mittelalterspiel ist es dann irgendwie alles sehr monumental. Was wir gerade machen, halt so ein Rollenspiel, deutsches Mittelalter, sind halt die Dörfer sehr idyllisch. Also nicht sauber, aber man macht so eine Komposition, die irgendwie nett ist. Halt so ein kleines gedrungenes Bauernhaus mit so einem kleinen Schuppen noch dran, was alles so ein bisschen so eine angenehme Atmosphäre vermitteln soll.
Also wie bei der altmodischen elektrischen Eisenbahn, wo Fallerhäuschen und Bäumchen im Zehnerpack aufgeklebt wurden.
Das System einer Eisenbahnplatte kommt der Sache schon ganz nah. Das, was man da aus Styropor die Berge schneidet, so ähnlich findet es bei uns eigentlich auch statt.
Nur eben, dass die Gerüste der virtuellen Eisenbahnplatte nicht aus Draht bestehen, sondern aus Linien und Koordinaten.
Es gibt Techniken, Satellitenbilder zu übernehmen und aus denen dann einen künstlichen Boden zu generieren. Und man hätte halt da den Vorteil, dass der extrem realistisch ist. Also man hätte diese Verwitterung an dem Berg, die von der Wetterseite irgendwie kommen, wo die Gletscher irgendwie runterlaufen, das lässt sich halt aus dem Satellitenbild rausrechnen und man kann es verwenden.
Aber jetzt nehmen wir mal an, der Herr Lehrmann sollte einen Park gestalten. Einen alten Schlosspark mit Barockgarten, englischem Landschaftsgarten, Rosengarten und Totenhain beim Mausoleum beispielsweise. Da müsste er aber viele, viele Bäume malen, oder?
Also ich würde losziehen mit einer Kamera und einem großen Speicherchip, wenn es den Platz in Real gibt, und würde erstmal alles fotografieren, was irgendwie auch nur annähernd hilfreich ist. Also wie unterscheidet sich die Vegetation? Haben die irgendwie in der einen Ecke Eichen und in der anderen irgendwie Tannen oder so? Und weil aus diesen Fotos kann ich nachher auch diese Texturen rausnehmen. Also die Textur, die ich um die Bäume drumherum wickle, würde ich im Idealfall aus einer realen Textur nehmen. Und mit diesem Fotoarchiv dann würde ich anfangen, dieses Gelände zu modellieren und dann halt entsprechend den Bereichen das auch zu texturieren.
Denn natürlich bleibt ja der Eindruck interessanter als die Realität dahinter. Weshalb in so einem Archiv von einheimischen Parkfotos durchaus die ganze Welt stecken kann.
Also eigentlich das, was hier in so einem Park im Kleinen ist, ist in den Spielen ja im Großen. Das erste Level handelt irgendwie, weiß ich nicht, in Prag, das zweite in Budapest und das dritte dann schon in Moskau. Und es ändert sich ja dann nicht nur die Architektur, sondern die ganze Vegetation auf dem Weg dahin. Spiele heutzutage gehen ja ganz viel aus Gebieten raus. Also so ein Rollenspiel fängt irgendwie in Deutschland an und geht dann schlicht auch schnell mal einen Bogen nach Asien oder so.
Lars Überland war in der Berliner Games Academy. Was ist das Besondere an der Bildlichkeit von Computerspielen und was ist überhaupt ein Computerspiel? Der Bildwissenschaftler Stefan Günzel, Jahrgang 1971, will das genauer wissen und betreibt Grundlagenforschung am Computerspiel und das nun auch in interdisziplinärem Kontext. Am Mittwoch dieser Woche wurde an der Universität Potsdam das Digital Games Research Network ins Leben gerufen, Ein DFG-Projekt, das sich ausschließlich über die Disziplinen hinweg mit der Erforschung von Computerspielen beschäftigen wird. Und am Rande dieses Treffens hatte ich Gelegenheit, mit Stefan Günzel zu sprechen. Stefan Günzel, Sie beschäftigen sich mit Ego-Shootern und dabei insbesondere mit der Bildlichkeit in Ego-Shootern. Warum eigentlich?
Weil an Ego-Shootern und ihrer besonderen Bildlichkeit, ihrer Erscheinungsweise klar wird, was das Neue an Computerspielen ist, warum sie ein neues eigenständiges Medium bilden.
Und das wäre?
Dass sich das Spielprinzip direkt aus der Bilderscheinung ableitet, nämlich das Zentrieren der Bildperspektive und das Ausrichten auf erscheinende Bildgegenstände plus Bestätigen mit dem Mausklick.
Zu welchen Erkenntnissen sind Sie denn da bislang gekommen?
Ja, die eine Erkenntnis wäre eben, dass man gute Gründe hat zu sagen, warum Computerspiele ein eigenständiges Medium bilden, damit eine Medienrevolution oder es gerechtfertigt wäre, von einer Medienrevolution zu sprechen, die ähnlich derjenigen des Kinos Anfang des 20. Jahrhunderts ist. Das heißt, wir haben einen völlig neuen Medientypus, der bildliche Art ist, weil es eben Interaktionsprinzipien gibt, die so vorher nicht an Bildern zu beobachten waren.
Nun würde ich mal ganz landläufig sagen, Computerspiel, klar, ist ein neuer Medientypus, ist jetzt für mich nicht so eine überraschende Erkenntnis. Was ist jetzt das Besondere an dieser Erkenntnis, die Sie wissenschaftlich getroffen haben?
Also der Unterschied ist, auf der technischen Ebene mag das schon klar gewesen sein, aber nicht sozusagen auf der inhaltlichen Ebene. Man hat immer gedacht, na, es sind vielleicht einfach nur Spiele, die jetzt am Computer gespielt werden, oder es sind Erzählungen, die interaktiv nachvollzogen werden. Nein, ich würde sagen, das Neue ist, es sind Bilder, an die ich selber als Rezipient Hand anlegen kann. Das heißt, das Betrachten der Bilder erfordert hier, dass ich sie transformiere. Und das gab es vorher weder in der Kunstgeschichte, noch im Bereich der Literatur, noch im Bereich des Spielens.
Was ist das Faszinierende daran? Verbunden mit der Frage, was ist auch das Faszinierende für Sie daran, sich so einem Spiel zu widmen?
Also vielleicht mit der letzten Frage beginnen. Das Interessante für mich als Medienwissenschaftler ist, dass wir es eben, man kommt selten in die glückliche historische Situation, dass man ein neues Medium vor sich hat und darf es sozusagen untersuchen. Was bei mir langfristig auch im Hintergrund steht, ist, dass man von Computerspielen aus vielleicht auch die Bildgeschichte neu bewerten sollte. Also die Computerspiele sind sozusagen nicht ein Abfallprodukt der Geschichte der hohen Kunst, sondern ja, sie sind fast deren Kulminationspunkt. Solche Bilder gab es einfach noch in keiner Epoche vor uns.
Die Frage ist natürlich, welchen praktischen Wert, welche praktische Relevanz habt Ihr Ansatz? Nehmen wir mal zum Beispiel die Killerspiel-Debatte, die immer wieder aufkommt. Was ist denn Ihre Position dazu?
Also grundsätzlich muss ich sagen, dass die Killerspiel-Debatte an sich sehr gut war, weil sie gezeigt hat, dass die theoretische Reflexion von Computerspielen notwendig ist. Man war ein bisschen hilflos, das merkte man auch in den Äußerungen der Politiker. Was ist das eigentlich, worüber wir reden? Und man hatte ja dann diese Hilfsbeschreibung, dass man sagte, Killerspiele sind die, die notwendig, das Töten notwendig zur Voraussetzung haben dafür, dass man den nächsten Level erreicht. Ich würde sagen, das ist also weder jetzt dem Zustimmen noch dem das Absprechen, dass das zutrifft, sondern ich würde sagen, wir haben daran gemerkt, wir wissen gar nicht, was Computerspiele eigentlich sind.
Was möchten Sie denn genau wissen?
Also wir wollen Grundlagenforschung betreiben, durch die sich dann die Frage der Verhaltensforschung oder der empirischen Wissenschaften, der Psychologie und der Soziologie auch verändern können. Weil sie nämlich wissen, worauf sie achten müssen, wenn sie dann Spieler tatsächlich als Probanden untersuchen. Und da ist bisher manchmal so ein bisschen noch so das Tappen im Dunkeln und Trial and Error oder mal dieses Spiel, mal jenes Spiel. Aber die konkrete Frage nach dem Spiel wird oft nicht gestellt, weil man sich eben noch nicht im Klaren ist, was sind denn Computerspiele überhaupt. Und wir sind dafür, wir wollen die Grundlagenforschung machen und dann diese Mittel dann auch bereitstellen, dass es dann auch eine gute und effiziente empirische Forschung geben kann, die dann solche Fragen beantworten kann. Gibt es eine Wirkung, eine negative oder eine positive von Computerspielen?
Spielen Sie selbst Computerspiele?
Ja, nicht nur von Berufswegen, sondern auch aus Tradition, beziehungsweise ich habe es wieder aufleben lassen. Also ich bin in einer Zeit groß geworden, der Computerspiele als Unterhaltungsmedium sozusagen die Wohnzimmer beziehungsweise die Kinderzimmer betraten. Also ich habe in den 80er Jahren vor allem am C64 Computerspiele gespielt.
Und mit welchem Spiel sind Sie eingestiegen?
Mein erstes Spiel war Frogger, werden heute nicht mehr allzu viele kennen, wo man jetzt auf der Erzählebene einen Frosch über die Straße führen musste, was sehr schnell in Vergessenheit gerät, diese Erzählebene, weil es einfach nur darum geht, eben diese Geschicklichkeit, wie kriegt man diesen grünen Klotz da zwischen diesen grauen Klötzen hindurch, eben von unten nach oben auf dem Bild. Also das ist so mein erstes Spiel und eben diese Herausforderung, die ich da auch gleich erleben konnte.
Und was wäre Ihr Tipp heute? Was ist der beste Ego-Shooter zurzeit?
Das Spiel, das ich sozusagen auch für den Einstieg heute empfehlen würde oder wo ich meine, dass ein besonders gutes Spiel ist, ist unbestritten Doom 3. Ein Spiel, das auch heftige Kontroversen ausgelöst hat aufgrund der Darstellung von blutigen Szenen oder Gewaltdarstellung. Also ich meine, hier hat man eine sehr ausgewogene Situation hinbekommen zwischen filmischen Elementen, nicht allzu viele narrative Elemente, die oft ja als störend vom Spieler erfahren werden, eindeutigen Interaktionselementen, aber es ist ein sehr ausgewogenes Spiel, gleichzeitig auch sehr einfach zu erlernen. Das heißt, wenn sich jemand darauf einlassen will, soll der vielleicht dieses Spiel ausprobieren.
Stefan Günzel, vielen Dank für das Gespräch. Sie hören Breitband, Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Welches Computerspiel Stefan Günzel empfiehlt, das haben wir gerade gehört. Aber welches Spiel steht aktuell ganz oben auf der Hitliste der Akademie des Deutschen Entwicklerpreises? Alljährlich im Dezember wird dieser Preis an Spieleentwickler verliehen, die innerhalb der letzten 12 Monate ein herausragendes PC- oder Konsolenspiel auf den Markt gebracht haben. Die Auszeichnung wird in bis zu 28 Kategorien vergeben und in dieser Woche war es wieder soweit. Der große Favorit war der 6. Teil der Siedlerreihe und der hat dann auch tatsächlich kräftig abgeräumt, wie Christian Fischer zu berichten weiß.
Stretch-Limousinen, roter Teppich und Kamerateams. Der Deutsche Entwicklerpreis trägt die Insignien glamouröser Preisverleihungen stolz vor sich her. Mit der Essener Lichtburg hat man außerdem Deutschlands größten und vermutlich schönsten Kinosaal gemietet. Doch Computerspiele sind keine Filme und Character Artists keine Schauspieler. Als sich die Limo-Türen unter den erwartungsvollen Blicken der Passanten öffnen und dann nur blasse, verlegen lächelnde Nerds herausstolpern, ist aller Glamour-Zauber im Nu verflogen. Es ist wie bei den Academy Awards, wenn es da nur die technischen Kategorien gäbe. Der nunmehr 6. Teil der Siedlerreihe wird seinem Favoritenstatus an diesem Abend gerecht. Das Spiel gewinnt in etlichen wichtigen Kategorien, unter anderem bestes Game, Level Design, beste Spielegrafiken und schließlich auch bestes deutsches Spiel. Es ist ein sogenanntes Aufbaustrategiespiel, der deutschen liebstes Genre, in dem es darum geht, durch geschicktes Handeln eine eigene kleine Zivilisation großzuziehen.
Dies ist die Welt der Siedler. Aufstieg eines Königreichs.
Doch während man mittlerweile wenigstens ungefähr verstanden hat, was man wohl tun muss, um einen Oscar für, sagen wir, die beste Artdirektion zu bekommen, liegt der Entstehungsprozess eines Computerspiels noch immer im dichten Rauch eines verqualmten Entwicklungsbüros. Dabei werden, um gute Spiele zu produzieren, ganze Hundertschaften beschäftigt und deren Aufgaben sind hochspezialisiert. Eine Schlüsselrolle spielt etwa der sogenannte Game Designer. In diesem Fall heißt er Andreas Suika.
Also in erster Linie geht es bei Game Design natürlich um die Spielmechanik, das heißt Regeln festlegen. Also das ist vergleichbar mit den Regeln von einem Brettspiel, nur dass es bei einem Spiel um einiges komplexer ist. Aber das ist halt nicht alles. Sondern zu Beginn von so einem Projekt ist Game Design auch hat viel mit Vision zu tun. Was für eine Art Spiel macht man denn überhaupt?
Oder anders gesagt, der Game Designer ist eine Art Drehbuchautor. Er schreibt ein Buch für das Spiel, entwickelt die dahinterstehende Logik und legt den Handlungsablauf fest. Wenn er dann auch noch die Level gestaltet, bestimmt er für jeden Einzelnen, wie er aufgebaut ist und vor welche Herausforderungen er den Spieler stellt.
Vielen Dank für diese Wahl an die Mitglieder der Akademie.
Ein Mann steht an diesem Abend besonders häufig auf der Bühne. Benedikt Grindel, der Produzent der Siedler, holt alle Trophäen selbst ab. Nachdem das Spiel in der Presse auf eine geteilte Meinung gestoßen war, einige Kritiker monierten den zu geringen Schwierigkeitsgrad, dürfte der Preisregen ein Balsam für ihn sein. Zwar hat der Entwicklerpreis für ein Spiel nicht den gleichen Effekt wie der Oscar für einen Film, doch schaden wird er der massiven Werbekampagne wohl auch nicht. Denn bei aller Entwicklungskunst entstehen auch Computerspiele in einer Industrie. Und Benedikt Grindel hat hohe Erwartungen zu erfüllen. Die Siedlerreihe wurde bislang über 6 Millionen Mal verkauft. Am Ende dann, klar, Party. Man ist unter sich. Noch. Denn umso populärer die Spiele werden, umso bekannter werden auch ihre Macher. Shigeru Miyamoto zum Beispiel, der Erfinder von Super Mario, ist in Japan bereits ein Superstar. Wer weiß, wie lange es noch dauert, bis auch hierzulande die Fans Schlange stehen, wenn Game Designer aus ihren Stretch-Limousinen steigen.
Fragt Christian Fischer, der für uns bei der Verleihung des Deutschen Entwicklerpreises dabei war.